RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind über 200 Leichen geborgen worden. Das teilte ein Sprecher in der Stadt Ahmedabad mit. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord befanden sich insgesamt 242 Menschen. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschland-Tickets in Frage gestellt. Das Land Berlin könne sich das möglicherweise nicht mehr leisten, sagte er im Abgeordnetenhaus. An Christine Schenten.
Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, so Wegner. Am einfachsten wäre es, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde, sagte er weiter. Auch Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde forderte ein baldiges Treffen der Ministerpräsidenten, um über die künftige Finanzierung zu beraten.
Gesetzliche Krankenkassen müssen für teure Hörgeräte unter Umständen deutlich mehr Zuschuss bezahlen als bisher. Das hat das Bundessozialgericht geurteilt. Hörbehinderte Menschen dürften vom technischen Fortschritt nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Derzeit zahlen die Kassen Festbeträge um die 700 Euro. Die Geräte kosten aber oft mehrere tausend Euro. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollen unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden. Wenn der Bundestag zustimmt, stellt Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung, sagte Pistorius. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran kündigte den Bau einer weiteren Nuklearanlage an. Pia Mazurschak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Und das Wetter. Heute Nacht ist es verbreitet wolkenlos und trocken. Dabei wird es am Morgen frisch mit 12 bis 7 Grad. Aktuell sind es in Berlin-Adlershof 20 Grad und in Buch 17. In Lenzen sind es 20 Grad und in Koschen 16. Morgen bekommen wir viel Sonne und höchstens einzelne Schleierwolken. Es wird sommerlich warm mit maximal 23 bis 26 Grad und bis Sonntag steigen die Temperaturen noch weiter an. Danach wird es Gewitter geben und es wird kühler.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Fangen wir im Norden an. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Herrenhausen 3 Kilometer Stau vor der Baustelle. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Merzenich und Elsdorf 3 Kilometer Stau nach einem Unfall und die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe, Durlach und Bruchsal. Hier ist nur eine Spur frei, 3 Kilometer Stau dadurch. Gute Fahrt, kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milat Kupay und wir schauen in den Westen Indiens. Da hatte es ja heute am frühen Vormittag ein schweres Flugzeugunglück gegeben. Eine Passagiermaschine der Gesellschaft Air India stürzte kurz nach dem Start über einer Wohngegend der Millionenstadt Ahmedabad ab. Die Maschine war auf dem Weg nach London. An Bord des Flugzeugs befanden sich laut offiziellen Angaben über 240 Menschen. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt. Inzwischen konnte ein Überlebender gefunden werden. Stefanie Markert.
Kong Brailatpam, 22. Es sei ihr Traum gewesen, Stewardess zu werden, sagt ihre ältere Schwester. Die Jüngere habe ihr noch geschrieben, sie sei für den Flug nach London eingeteilt. Nun müssen die Angehörigen DNA-Proben abgeben. Die Opfer des Flugzeugunglücks bekommen nach und nach ein Gesicht, darunter eine ganze Familie, die zu einer Beerdigung unterwegs war. Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien, das sind rund 100.000 Euro, Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt ist. Bilder zeigen Trümmerteile mitten in einer Mensa. Auch dort gab es mehrere Tote, vor allem Studenten. Indiens Innenminister Amit Shah zeigte sich betroffen am Unglücksort und besuchte auch ein Krankenhaus. Air India-Chef Campbell Wilson sagte indes in einer Videobotschaft, Air India 171 hatte 230 Passagiere und 12 Crewmitglieder an Bord. Es waren 169 indische, 53 britische Passagiere, 7 Portugiesen und ein Kanadier. Die verletzten Passagiere wurden von den lokalen Behörden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.
The injured passengers have been taken by local authorities.
Mit dieser Aussage sorgte Wilson für Verwirrung. Ist doch bislang nur ein Überlebender bekannt. Der konnte sich offenbar mit einem Sprung aus dem Notausgang retten. Vishwas heißt er und sein Cousin erklärte gegenüber britischen Medien, ich bin trotzdem erschüttert, denn da waren 242 Menschen an Bord. Die sind ja wahrscheinlich alle tot. Wir wissen wenigstens, dass Vishwas okay ist. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Wie konnte das geschehen? Internationale Medien zitieren Whistleblower, die Boeing bei dem als so sicher geltenden Dreamliner der Unglücksmaschine vorwarfen, sie seien nicht ordnungsgemäß montiert. Offizielle Nachforschungen sollen keine Verstöße ergeben haben. Dem Flugzeugsicherheitsexperten Paul Edwards waren auf den Absturzvideos die weiter ausgefahrenen Landeräder aufgefallen. Wollten die Piloten umdrehen? Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Warum fiel sie nach Angaben von Flightradar 24 aus knapp 200 Meter Höhe mit über 2 Meter pro Sekunde auf die Erde?
There are many, many different.
Das kann viele Gründe haben. Es kann etwas mit dem Motor sein, mit der Software oder es war ein Vogelschwarm. Wir müssen erst Blackbox und Cockpit Voice Recorder auswerten. Das Unglück trifft Indiens Luftfahrt in Zeiten des Booms. Die Zahl der Flughäfen hat sich in den letzten 10 Jahren auf fast 160 verdoppelt. Und die Passagierzahlen wachsen im zweistelligen Bereich.
Über dieses Unglück hat NDR-Kollege Gerd Wolf mit dem Luftfahrtfachmann Heinrich Großbongard gesprochen, selbst Pilot, viele Jahre Chef von Cockpit der Pilotenvereinigung. Und die erste Frage war, Fachleute aus den USA sind unterwegs, die Boeing ist in der Diskussion. Erst die Probleme bei der 737 MAX, jetzt mit dem Dreamliner schon wieder ein relativ neues Boeing-Muster. Da drängt sich die Frage auf, warum schon wieder Boeing? Zu Recht?
Nein, das würde ich in diesem Fall überhaupt nicht sehen. So, Boeing hat bei der Entwicklung des Dreamliners ziemlich viel versemmelt. Es hat nachher auch Produktionsprobleme gegeben, also Qualitätsprobleme in der Produktion. Das ist aber Geschichte. Die 1300 Flugzeuge, die inzwischen ausgeliefert sind, sind völlig problemlos im Einsatz. Da gibt es von den Fluggesellschaften überhaupt keine negativen Rückmeldungen. Die Flugzeuge sind sehr zuverlässig und auch die Passagiere lieben sie.
Der Flugschreiber ist noch nicht gefunden. Wir wissen also nichts Wirkliches über die Absturzursache. Das wird auch noch dauern. Wenn wir auf der Basis Ihrer Erfahrungen spekulieren, Herr Großbongard, was kann bei einem Start schiefgehen?
Nun, bei einem Start, das Häufigste, was schiefgehen kann, ist ein Triebwerksausfall. Der wird trainiert von den Piloten. Auch mit einem Triebwerk kommt ein Flugzeug sicher in den Himmel. Was wir hier sehen, ist außerhalb dessen, was nach meiner Erfahrung vorkommen kann. Das Flugzeug gewinnt keine Höhe. Es mangelt ihm ganz offensichtlich, laienhaft gesprochen, an Auftrieb. Es befindet sich in einem Sackflug, verliert da kontinuierlich in Höhe und sackt also wirklich von oben in diese Gebäude rein. Das ist ganz bitter.
Sie kennen dieses Video, dieser langsame Steigflug, dann das quasi Runtersacken, dann die Explosion. Was kann da los gewesen sein?
Da muss man wirklich abwarten, bis der Flugdatenschreiber geborgen ist, ob es sich um ein technisches Problem handelt, ob es sich um einen Fehler der Besatzung handelt, ob es eine Kombination aus beidem ist. Das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und Ziel der Unfalluntersuchung ist herauszufinden, A, was war es? Und B, warum konnte das passieren? Denn nur wenn man weiß, warum etwas passieren konnte, kann man auch die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um das in Zukunft auch auf anderen Flügen zu vermeiden.
Was üben Piloten, wenn es um Triebwerksausfälle bei Volllast unmittelbar nach dem Start geht?
Dieser Triebwerksausfall nach dem Start, der wird regelmäßig im Simulator geübt, weil der ist tatsächlich eine nicht einfach zu beherrschende Geschichte, weil es natürlich eine große Asymmetrie gibt. Die modernen Triebwerke, die entwickeln eine beachtliche Menge an Schub, und wenn da das eine zurückbleibt und das andere noch volle Leistung gibt, dann muss man damit schon klarkommen. Aber entscheidend ist, dass man für jeden Flug festlegt, bei welcher Geschwindigkeit der Start abgebrochen werden muss und abgebrochen werden kann, wenn technische Probleme auftauchen. Das wird für jeden Flug ausgerechnet. Das hängt ab von der Länge der Startbahn, vom Gewicht des Flugzeugs, von den Wetterverhältnissen, also Temperatur und Wind. Und das ist so gerechnet, dass dann eben wirklich ein Flugzeug, wenn technische Probleme auftauchen bei dem Take-off-Run, also bei der Beschleunigung des Flugzeuges, dass dann das Flugzeug sicher noch auf der Bahn zum Stehen kommt. Aber was dies gewesen ist, das weiß man nicht.
Der Pilot konnte ja noch einen Notruf absetzen, heißt es. Laut Flugdaten erreichte die Maschine dann etwa 200 Meter, bevor sie weggesackt ist. Ist bei einer solch geringen Höhe noch so etwas wie eine Notlandung möglich?
Nein, überhaupt nicht. Da ist überhaupt nicht dran zu denken. Der Notruf, der da abgesetzt worden ist, diente dazu, schon die Rettungskräfte zu alarmieren, zu versuchen, vielleicht aus Verzweiflung, da die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, um vielleicht noch ein paar Sekunden zu verkürzen.
Was wissen wir eigentlich über die Sicherheitsstandards bei Air India?
Air India war früher eine Fluggesellschaft im staatlichen Besitz und hatte keinen sonderlich guten Ruf. Klar, in Indien gibt es eine Menge Korruption, und das ist auch durchgeschlagen auf die Air India. Die Airline ist privatisiert worden vor einiger Zeit, ist übernommen worden von der Tata Group. Tata ist eines der großen indischen Industriekonglomerate. Und die haben sehr viel an der Airline gearbeitet. Sie haben investiert, da ist das Produkt verbessert worden, die Passagiere, der Service an Bord, aber auch die technische Seite und die Ausbildungsseite. Nicht umsonst hat es die Air India inzwischen in die Star Alliance geschafft. Das heißt, sie erfüllt da die Qualitätsstandards, um mit einer Lufthansa oder einer Turkish Airlines oder einer United mithalten zu können.
Sagt der Luftfahrtfachmann Heinrich Grossbongert. Im neu aufgerollten Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein konnten sich die Geschworenen in einem von drei Anklagepunkten nicht auf ein Urteil einigen. Möglicherweise könnte es deshalb noch einen dritten Prozess gegen Weinstein geben. Erst am Mittwoch hatten die Geschworenen ein Teilurteil verkündet und Weinstein in einem Anklagepunkt wegen eines schweren Sexualverbrechens schuldig gesprochen. In einem anderen Punkt befanden sie ihn nicht schuldig. Giselle Ukar berichtet aus New York.
Die Geschworenen konnten sich nicht auf ein Urteil einigen. Sie mussten entscheiden, ob sie die Vergewaltigungsvorwürfe einer ehemals aufstrebenden Schauspielerin als bewiesen ansehen oder nicht. Ohne einstimmiges Urteil in dem Anklagepunkt könnte der Fall nun in einem dritten Prozess aufgearbeitet werden. Die Staatsanwaltschaft in New York teilte mit, dass die Klägerin zu einem weiteren Prozess bereit sei. Hinter den Kulissen soll es immer wieder zu Streit in der Jury gekommen sein. Ein Geschworener bat den Richter sogar um seine Entlassung, weil er sich von den anderen unter Druck gesetzt sah. Der Richter lehnte das aber ab. Im ersten Prozess gegen Harvey Weinstein im Jahr 2020 wurde der ehemalige Filmproduzent noch in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ein Berufungsgericht kippte dieses Urteil aber, weil es Verfahrensfehler gab. Im Gefängnis muss Weinstein weiterhin bleiben. Wegen ähnlicher Vorwürfe hatte ihn ein Gericht in Los Angeles zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt.
Und die Zeit 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Was die Infrastruktur in Berlin betrifft, lebt die Hauptstadt in vielen Fällen nur noch von der Substanz. Kaputte Schulen, kaputte Straßen, aber auch viele Brücken sind so marode, dass sie abgerissen werden müssen. 120 Brücken betrifft das, geschätzte Kosten 1 Milliarde Euro. Diese Zahl nannte heute Berlins Verkehrssenatorin Bonde bei der Debatte im Abgeordnetenhaus, und Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat zugehört.
Die Brücke an der Wohlheide, die Westend und die Ringbahnbrücke, es sei schnell gegangen mit dem Abriss, sagt Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Sie lobt das Tempo ihrer Verwaltung.
Unsere Stadt verdient eine leistungsfähige, moderne und sichere Infrastruktur. Und wir liefern.
Die schwarz-rote Koalition will künftig marode Brücken deutlich schneller sanieren oder durch Neubauten ersetzen. Einen Masterplan mit konkreten Maßnahmen wolle sie im Sommer vorlegen, kündigt die Verkehrssenatorin an. Die Prüf- und die Planungszeit für Ersatzneubauten sei bereits reduziert worden. Damit und durch weitere Maßnahmen will sie die Planungs- und Bauzeit um 2 bis 3 Jahre verringern. Tempo sei bitter nötig, sagt Tino Schopf vom Koalitionspartner SPD. Die Brücke an der Wohlheide etwa sei schnell abgetragen worden. Sein Anliegen geht allerdings darüber hinaus.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, vor die Lage zu kommen.
Wenn es darum geht, den Verkehr zu beschleunigen, grenzt sich der SPD-Abgeordnete dagegen von der Linie des Koalitionspartners CDU ab. Er kritisiert, dass sie auf Straßen wieder stärker auf Tempo 50 statt Tempo 30 setze. Zudem moniert Tino Schopf bislang nicht eingerichtete Busse. Spuren. Der Wille, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, dürfe sich aber nicht nur auf Pkw beziehen, sondern müsse alle Verkehrsarten umfassen. Genau darauf pocht auch Antje Kapek von den oppositionellen Grünen. Sie sieht das bei der derzeitigen Verkehrspolitik allerdings nicht. Der Verkehrsverwaltung wirft sie vor, Verkehrssicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, zum Beispiel den Radweg in der Kantstraße.
Das ist kein Tempo beim Verkehrsfluss, das ist eine Vollbremsung.
Ähnlich sieht der linken Abgeordnete Christian Ronneburg die Verkehrspolitik der Koalition.
Die kein einziges neues Projekt im Fuß- und Radverkehr anschiebt, sondern die Prozesse aufhält, chaotisiert und Mitte kürzt.
Hoffnungen setzen er und andere Redner auf das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Welche Maßnahmen in Berlin konkret davon profitieren können, ist noch offen.
Soweit der Bericht von Kirsten Buchmann. Ein Mann versucht, seine Ehefrau zu töten. Die Kinder des Paares gehen dazwischen. Die Mutter überlebt am Ende schwer verletzt. Das alles geschah im vergangenen Dezember in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Moabit. Im Prozess hat heute das 38-jährige Opfer als Zeugin ausgesagt. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Mohling hat ihren verstörenden Bericht verfolgt.
Meine beiden Kinder haben mich gerettet, sagt die 38-jährige Frau im Gerichtssaal. Ihre 8-jährige Tochter hatte am Fußende des Bettes geschlafen und war erwacht, als ihr angeklagter Vater vor ihr saß und auf seine Frau einstach. »Mach das nicht, Papa«, rief sie und holte den 14-jährigen Bruder aus dem Nebenzimmer. Der sei gekommen und habe seinen Vater von ihr weggezogen, dass sie flüchten konnte in den Flur des Wohnheimes, so die bis heute schwer traumatisierte Ehefrau des Angeklagten. Nur eine Sicherheitsmitarbeiterin des Wohnheims war hinzugeeilt und hatte die stark blutende Frau verbunden und kann bis heute vor allem die Reaktion der 8-jährigen Tochter kaum fassen.
Die ist, finde ich, starke Mädchen, also wenn sie schon in diese Situation dazwischen gegangen. Die war auch sogar selber verletzt, auch ein bisschen gekratzt von einem Messer.
2009 hatte das Paar im Irak geheiratet. Keine arrangierte Verbindung sei es gewesen, so die Zeugin. Schon dort aber habe es gravierende Probleme gegeben in der Ehe. In Berlin hätten sie die letzten 5 Jahre dann im Flüchtlingswohnheim in Moabit gelebt. Bei einem Besuch ihrer Familien im Irak im Sommer letzten Jahres hätte sich alles zugespitzt. Ihr wegen versuchten Mordes angeklagter Mann habe ihre Ausweise und das Handy an sich genommen. Er habe nach Deutschland mit den Kindern allein zurückgewollt. Sie sollte wohl im Irak bleiben, so die Zeugin, und ihre Schwester als zukünftige Ehefrau ihm vermitteln. Später habe der Angeklagte sich entschuldigt bei ihr für diese Idee, aber sie habe nicht mehr gewollt. Seine Hobbys seien gewesen Essen, Rauchen und Sex machen. Er ist ein Diktator, so das Opfer wörtlich. Verteidiger Benediktus Jun ist überzeugt davon, dass der Ehemann, der mindestens 24 Mal auf seine Frau eingestochen haben soll, immer noch denkt, seine Frau zu lieben.
Man hat ja auch im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung erlebt, dass der Angeklagte seine Frau immer noch liebt. Das muss auch gar kein Widerspruch sein. Losgelöst von diesem Fall ist es oftmals ja auch leider so, dass in Beziehungen in vielerlei Hinsicht das auch immer Ausnahmesituationen gibt, die aber an der grundsätzlichen Beziehung oder an der grundsätzlichen emotionalen Beziehung ja im Grunde genommen nichts ändern.
Die Zeugin und die beiden heute 9 und 14 Jahre alten Kinder von ihr und dem Angeklagten leben an einem unbekannten Ort und sind alle drei unter anderem in einer Traumatherapie.
RBB 24 Gerichtsreporter aus Morling war das. Brandenburg und das benachbarte polnische Lubuskie. Seit 25 Jahren ist man ganz freundschaftlich verbunden durch gemeinsame Kulturprojekte, durch Schulpartnerschaften, viele Firmenkontakte und auch durch eine Fährverbindung über die Oder. Daran will man festhalten, mehr noch, man will die gemeinsamen Kontakte ausbauen. Heute gab es dazu ein Treffen in Potsdam und das fasste uns RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow zusammen.
Neue grenzüberschreitende Radwege, tausende Arbeitsplätze für polnische Nachbarn in Brandenburger Unternehmen, Städtepartnerschaften und viele persönliche Freundschaften. Die gehören für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Marschall von Lubuskie, Marcin Jabłoński, zu den Erfolgen der 25-jährigen Partnerschaft. In den nächsten Jahren wollen sich Brandenburg und Lubuskie für bessere Bahnverbindungen und endlich mehr Oderbrücken einsetzen. Gegenwärtig belasteten und bedrohten die von der Bundespolizei durchgeführten Kontrollen das Zusammenleben entlang der Oder. Die Staus müssten aufhören, so Marschall Jabłoński.
Das ist ein sehr großes Problem für uns alle an der Grenze. Tausende Leute funktionieren auf beiden Seiten, entweder arbeiten oder wohnen in Deutschland oder in Polen. Und die können sich nicht bewegen. Ich bin dagegen, dass wir das akzeptieren irgendwie. Wir müssen das beseitigen und das muss verbessert werden. Sonst verlieren die Bürger Vertrauen an das alles, was wir gemeinsam machen.
Zu möglichen Kontrollen entlang der deutsch-polnischen Grenze durch polnische Behörden wollte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht äußern. Woidke sagte seinem polnischen Partner Jabłoński zu, er werde Bundeskanzler Friedrich Merz bitten, das Projekt einer dritten Fahrspur auf der Autobahn 12 auf deutscher Seite schnell voranzutreiben, um Staus zu verringern.
Die Grenzkontrollen sind vorübergehende Grenzkontrollen. Dieses Vorübergehend wird aber so lange beibehalten werden müssen, bis wir die Kontrolle darüber haben, wer die europäischen Außengrenzen überquert. Und ich bin unglaublich froh, dass Polen in den letzten Jahren unglaublich viel unternommen hat, um irreguläre Migration in die Europäische Union hinein zu unterbinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa alles tun sollte, auch Deutschland, um Polen bei diesen Bemühungen zu unterstützen.
Schnelle Lösungen der Stauprobleme aufgrund der Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze scheinen eher unwahrscheinlich.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow. Der Sommer ist da. Bis zu 30 Grad sind für das kommende Wochenende vorhergesagt. Ja, und diese Hitze kann vor allem für Menschen in den Städten sehr belastend sein, denn hier staut sie sich, vor allem wenn Grünflächen fehlen. Wo es besonders schlimm ist, das zeigt der neue Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Berlin bekommt dabei die rote Karte. Mehr dazu von Felix Leitmeier.
Besonders stark betroffen sind Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg. Eine grüne Karte bekommt Berlin dafür, dass es viele unversiegelte Flächen und viel Grün gibt. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Umwelthilfe, stört aber, dass hier viele Bäume gefällt würden und dann nur langsam nachgepflanzt. Und, dass der Gendarmenmarkt jüngst neu bepflastert wurde, nennt sie ein deutschlandweites Negativbeispiel.
Wenn man einen Platz vollständig neu gestaltet, dann tatsächlich darauf achten, dass hier Grünanteile mit vorgesehen werden. Paris kann es auch. Die haben jetzt einen Platz vor dem Rathaus in Paris zu einem Wäldchen umgestaltet.
Wer viel Grün sucht, muss aber nicht nach Paris. Es reicht auch schon, nach Brandenburg zu fahren. Am grünsten ist es in Potsdam. Aber für ihre hohe Durchschnittstemperatur haben die Landeshauptstadt, Frankfurt-Oder, und auch Brandenburg an der Havel von der Umwelthilfe jeweils die gelbe Karte bekommen. Für Cottbus gab es sogar eine rote Karte. Hier war die Temperatur fast so hoch wie in Berlin. Damit kleine wie große Städte besser auf die Hitze eingestellt sind, müsse in Kommunen ein Umdenken stattfinden, sagt Barbara Metz von der Umwelthilfe.
Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten die Städte um das Auto herum zu gestalten. Wir müssen jetzt den Fokus verschieben. Das braucht Personal, das braucht Sachkosten und natürlich kostet die Pflege von Grün auch im Nachgang Geld. Und genau das muss entsprechend mit eingeplant werden.
Verena Fehlenberg vom BUND glaubt, dass es langfristig mehr Hitze in der Region geben wird. Das habe neben dem Klimawandel auch einen anderen Grund.
Also momentan ist es ja so, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und zum Beispiel dort, wo auch die neuen großen Stadtquartiere entstehen sollen, sind meistens Grünflächen. Das heißt, wir werden in der Zukunft immer mehr Versiegelung haben.
BUND wie Umwelthilfe fordern deshalb, dass der Staat gesetzlich festlegt, wenn neue Häuser gebaut werden, dann bitte nicht im Grünen.
RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das über den neuen Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden wie immer in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Eine Wohnung in Berlin zu finden, das ist kein Spaß und ein teurer noch dazu. Investoren orientieren sich wegen der hohen Berliner Baupreise zunehmend eher in Richtung Brandenburg. Dort sollen bezahlbare Wohnungen für Pendler entstehen. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel hat sich ein Projekt in Paulinenaue im Havelland mal angesehen.
Hier im Landkreis Havelland baut ein Berliner Projektentwickler einen fünfstöckigen DDR-Plattenbau zum Energiesparvorzeigemietshaus um. Oben aufgestockt ein Dachloft ganz aus Holz mit großen Fenstern und einem Blick über grüne Felder, roten Mohn und Kornblumen. Vor dem Haus sorgt die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. 40 bis 50 Kilometer von Potsdam und Berlin entfernt seien wegen der niedrigen Immobilienpreise noch günstige Baukosten drin, bilanziert der Berliner Projektentwickler Gunnar Theobald.
Am Ende landen wir bei knapp unter 3.000 Euro pro Quadratmeter in den Gestehungskosten. Zwar glücklicherweise der leere Plattenbau nicht so teuer, dass das gerade noch so passt und gerade so ausgeht.
Nur etwa halb so teuer wie in Berlin. Es sind nur wenige Gehminuten zum Bahnhof, gleich nebenan Kita und Schule. Das Vorhaben, bezahlbares Wohnen für Pendler anzubieten, stammt aus der Corona-Zeit. Damals schossen die Kosten in Berlin in den Himmel. Im September will der Immobilienfonds Catella mit Hauptsitz in Stockholm die fertige Immobilie übernehmen. Günstige Baukosten machen bezahlbare Mieten ab 10 Euro kalt in Neubauqualität möglich, rechnet Benjamin Rüther vor. Er ist Fondsmanager bei Catella.
Auch die anzuziehen, die sagen, ich kann mir in Berlin in Spandau nur die kleine Wohnung leisten und bin hier dann draußen, habe den Bahnanschluss und habe dann aber 90 Quadratmeter vielleicht mit den vier Zimmern und kann mir das auch leisten als Otto-Normalverbraucher.
Eine bezahlbare Lösung des Berliner Wohnungsproblems liegt in märkischen Gemeinden mit Regionalbahnhof, ist Benjamin Rüther überzeugt.
Wir können nicht immer nur auf die Politik schimpfen, dass es nicht funktioniert und man es nicht machen kann. Und hin und wieder muss man halt neue Wege gehen und es vielleicht da nicht im Zentrum schaffen, wo es unmöglich ist, aber am Rand und dahin zu gehen, wo man sagt, naja, ich fahre halt dann mit dem Zug 25 Minuten bis nach Spandau, um zu sagen, das ist der Ziel und Mittelpunkt, den die Leute auch haben, die dann hierher ziehen.
Paulinenaue mit seinen gut 1000 Einwohnern dürfte mit den neuen Einwohnern um 10% wachsen.
Paulinenaue wird von August bis März von der Bahnsanierung auf der Strecke Berlin-Hamburg betroffen sein. Bis dahin fährt der Schienenersatzverkehr, Johannes Frevel berichtete.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Starten noch eine Verkehrsmeldung. Hier ist der Verkehrsservice der ARD Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A36 Wolfenbüttel Richtung Braunschweig. Zwischen Wolfenbüttel Süd und Nordwest ist ein Falschfahrer. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und jetzt zu den Nachrichten mit Olaf Knapp.
Um 23.30 Uhr. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien gehen die Ermittlungen zur genauen Anzahl der Todesopfer weiter. Nach jüngsten Angaben der Polizei sind mindestens 240 Menschen ums Leben gekommen. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Nach Behördenangaben sollen DNA-Abgleiche endgültige Sicherheit verschaffen. Die Bergung der Leichen sei so gut wie abgeschlossen, sagte der indische Innenminister Shah. Dass von den 242 Insassen der Unglücksmaschine einer überlebt habe, sei eine gute Nachricht. Alle übrigen Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben. Das bestätigte die Fluggesellschaft Air India. Wie viele Menschen am Boden ihr Leben verloren haben, ist weiterhin unklar. Das Flugzeug hatte kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad im Westen Indiens an Höhe verloren und war in ein Gebäude gestürzt.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine weitere deutsche Militärhilfe in Aussicht gestellt. Bei einem Besuch in Kiew ging es um die von Kanzler Merz bereits angekündigte gemeinsame Produktion von Waffen. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der Bundesverteidigungsminister nannte vor allem weitreichende Waffensysteme, die mit deutscher Hilfe in der Ukraine entwickelt und hergestellt werden sollen, darunter Raketen und Drohnen. Deutschland wolle zudem seine Ukraine-Unterstützung um weitere 1,9 Milliarden Euro auf rund 9 Milliarden Euro aufstocken, so Pistorius. Die Bundesregierung sei davon überzeugt, dass es Aufgabe der Europäer sei, die Ukraine zu unterstützen. Deutschland wolle dabei vorangehen.
Um die deutsche Wirtschaftsflaute der vergangenen Jahre zu überwinden, braucht es nach Einschätzung der OECD schnelle und starke Reformen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung äußerte sich entsprechend bei der Vorstellung ihres Länderberichts. Demnach müssten Gelder effizienter eingesetzt werden. Außerdem brauche es Anreize, um mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu holen. Das betreffe insbesondere Frauen und ältere Menschen, aber auch Fachkräfte aus dem Ausland. Fußballnationalspieler Leroy Sané wechselt nach 5 Jahren beim FC Bayern zu Galatasaray Istanbul. Der 29-Jährige unterschrieb beim türkischen Meister einen 3-Jahres-Vertrag bis 2028. Das hat der Club bestätigt. Sané wechselt ablösefrei von München nach Istanbul. Der Vertrag des Offensivspielers beim deutschen Rekordmeister läuft Ende Juni aus. 2 Angebote der Bayern zur Vertragsverlängerung hatte Sané abgelehnt. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ist es häufig klar, bei Tiefstwerten von 18 bis 7 Grad. Morgen dann viel Sonne und trocken, Höchstwerte 18 Grad an der Ostsee und bis 35 Grad am Oberrhein. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, es ist ein Falschfahrer immer noch auf der A36 Wolfenbüttel Richtung Braunschweig zwischen Wolfenbüttel Süd und Nordwest. Hier kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Dafür eine Entwarnung auf der A93 Holledau Richtung Regensburg. Hier ist kein Falschfahrer mehr zwischen Saalhaupt und der Raststätte Pendling-Ost. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Herrenhausen 3 Kilometer Stau und die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe-Durlach und Bruchsal nur eine Spur frei, dadurch 3 Kilometer Stau.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milat Kupay. Überfischung, Übersäuerung, Plastik, das sind nicht die einzigen Belastungen für die Meere. Laut dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung liegen mehr als 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und chemische Munition auf dem Boden der Nord- und Ostsee. Diese setzen giftige Stoffe wie Blei oder Quecksilber frei. Zunehmende Korrosion verschärft das Problem. Die Munition muss aus dem Meer raus. Ein Pilotprojekt hat im letzten Jahr zum ersten Mal gezielt Munitionsreste aus der Lübecker Bucht geborgen. Bei der Ozeankonferenz in Nizza will das Projekt nun die Expertise teilen, die jetzt in vielen Jahren der Planung und der Forschung gewonnen wurden. Caroline Döller berichtet.
Bomben, Granaten, Artilleriegeschosse. Auf dem Meeresboden der Nord- und Ostsee liegt so ziemlich alles, was es im Ersten und Zweiten Weltkrieg an Munition gab. Und das sei ein riesiges Umweltproblem, erklärt Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Es ist deswegen ein Umweltproblem, weil die Sprengstoffe oder auch die chemischen Kampfstoffe wie Tabun, Senfgas, solche Sachen, die sind einfach giftig. Und die Sprengstoffe ist also eine Mixtur aus unterschiedlichen Chemikalien und die sind karzinogen und mutagen, krebserregend und genschädigend. Das möchte man einfach nicht in der Umwelt haben.
Studien haben gezeigt, dass sich zum Beispiel Reste von TNT in der Leber und im Muskelgewebe von Fischen ansammeln. Welche Umwelteinflüsse die Munitionsaltlasten genau haben, daran forscht Jens Greinert seit rund 10 Jahren.
Wie das in der Nahrungskette rauf und runter geht mit den Schadstoffen oder eben auch nicht, wie schnell eventuell sich eine Muschel auch wieder regeneriert und dann doch überlebt und sagt, boah, 3 Tage saures Wasser und ich bin frei von TNT. Und wir sind insbesondere dabei, Monitoring zu machen, also wiederholte Messungen zu machen, um zu schauen, wie die Schadstoffbelastung, insbesondere im deutschen Ostsee, sich über die Zeit verändert.
Durch langsame, aber stetige Zersetzung könnte die Schadstoffbelastung steigen. Die Experten am Geomar schätzen, dass etwa 1,6 Millionen Tonnen Altmunition in Nord- und Ostsee liegen. Wo die liegen, weiß man inzwischen sehr genau, aber nicht, ob es möglicherweise noch mehr gibt. Mareike Keller ist am Geomar für die Kartierung der Altmunition zuständig.
Das wissen wir leider nicht, weil es keine gesicherte Zahl gibt. Aber da arbeiten wir halt auch dran. Also wir versuchen wirklich auch mit unseren Daten so eine Massenabschätzung zu machen. Wir können halt nur Munition sehen, die an der Oberfläche ist. Alles, was im Sediment liegt, ist viel, viel schwieriger zu detektieren.
Neben den Umweltrisiken sind die Munitionsreste auch eine potenzielle Bedrohung für die Schifffahrt, die Fischerei und können ein internationales Sicherheitsrisiko sein. 2023 hatte die Bundesregierung ein Sofortprogramm aufgelegt, um die Altmunition zu bergen und dafür 100 Millionen Euro bereitgestellt. Letztes Jahr wurden in einem Pilotprojekt etwa 50 Tonnen aus der Lübecker Bucht gehoben. Alles machbar, sagt Jens Greinert, bleibt nur noch die Vernichtung zu klären.
So, und diese Vernichtung muss organisiert werden, da müssen technische Kapazitäten geschafft werden, die idealerweise da passieren, wo die Munition geräumt wird, also auf See.
Dafür soll, ebenfalls als Teil des Sofortprogramms, eine mobile, schwimmende Plattform gebaut werden.
Die soll Ende 26 stehen und dann soll die auf See, nachdem geräumt wurde, also hochgehoben wurde, soll dort Munition, kann man sich so vorstellen, kleingeschnitten werden in kleine Teilchen und dann wird der Sprengstoff daraus verbrannt. Und die Abgase werden gereinigt, das ist auch nicht ganz so einfach, kann man aber machen, gibt's auch technische Lösungen. Aber das auf See zu machen, wurde noch nicht getan.
Bei der Ozeankonferenz hat Deutschland das Sofortprogramm zur Munitionsbergung vorgestellt und möchte in Nizza die Expertise teilen, die in den Jahren der Planung und Forschung gewonnen wurden.
Wirtschaft. Wenn es in Spanien um Themen wie Overtourismus und Wohnungsnot geht, steht immer wieder das Geschäft mit den Ferienwohnungen im Fokus. Wer seine Wohnung über Plattformen wie Airbnb und an Touristen vermietet, gilt als Preistreiber. Zu Unrecht, sagen die Betroffenen. Kurz bevor am Wochenende erneut in Spanien gegen zu viele Touristen demonstrieren gehen, haben in Barcelona Interessensverbände zu einer Konferenz eingeladen. Sie wollen ihre Sicht der Dinge schildern.
Vom Pier 1, einem ehemaligen Handelskonto am Hafen, geht der Blick auf das Barcelona, das Touristen so sehr lieben. Stadtstrand, blaues Mittelmeer, buntes Treiben in den Straßencafés. Der Ort der Tourismuskonferenz ist nicht zufällig gewählt. Apartmentbetreiber, Juristen und Wissenschaftler wollen zeigen, dass diejenigen, die sich hier verlustieren, nicht schuld sind am Preisanstieg auf Spaniens Wohnungsmarkt. Zum Beispiel Luis Falcón, Direktor des Analyseinstituts in Atlas. In den letzten 5 Jahren wurden in Spanien 75.000 Ferienapartments neu angemeldet. Aber in ganz Spanien gibt es 26,6 Millionen Wohnungen und 3,8 Millionen Wohnungen stehen leer. 65% aller Ferienapartments befinden sich in Gebieten, wo der Wohnungsmarkt nicht angespannt ist. An der Küste, im Landesinnern, da, wo Menschen Ferien machen und nicht in Großstädten. Das zeigt, dass diese Wohnungen keinen Einfluss auf den Wohnungsmarkt haben können. Zwar gibt es Studien aus Malaga und Barcelona, die zeigen, dass die private Vermietung von Ferienwohnungen oft eine Preisspirale in Gang setzt, die nur schwer zu stoppen ist. Aber der alleinige Grund für die teuren Mieten und hohen Immobilienpreise seien sie nicht, heißt es auf der Konferenz. Andernfalls hätte der Rückgang von Ferienwohnungen in manchen Städten zu sinkenden Preisen führen müssen. In Spanien sind solche Thesen ein Politikum, denn die Apartmentbetreiber geraten in der öffentlichen Debatte zunehmend unter Druck. Barcelona will das Geschäft mit privat vermieteten Ferienwohnungen gleich ganz ausmerzen. Bis November 2028 verlieren alle bestehenden Lizenzen ihre Gültigkeit. Etwa 10.000 Wohnungen sollen so dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt werden. Der Verband der Apartmentbetreiber Apartur zieht dagegen vor Gericht. Airbnb selbst hält sich bisher aus Rechtsstreitigkeiten raus. Die Plattform sieht sich als bloße Vermittlerin von Dienstleistungen, nicht als Anbieterin. Ob bei der Vermietung selbst alles mit rechten Dingen zuginge, das müssten die Behörden schon selbst prüfen. Der Stadtverwaltung von Barcelona ist genau das seit langem ein Dorn im Auge. Sie bekommt seit 2018 zwar monatsweise Daten von den Plattformen vorgelegt, doch trotz strenger Kontrollen und Sanktionen wenden sich weiter regelmäßig hunderte mutmaßlich illegale Wohnungen auf der Plattform. Die neue europäische Richtlinie soll ab nächstem Jahr den Datenaustausch zwischen Verwaltungen und Plattformen erleichtern. Für Airbnb in Barcelona kommt diese Regelung womöglich zu spät. Welchen Einfluss das angekündigte Aus für den Wohnungsmarkt hat, wird sich zeigen. Für den Tourismussektor der Mittelmeermetropole werden die 10.000 wegfallenden Ferienwohnungen zumindest zur Herausforderung, sagt Josep Lladós, Tourismusforscher an der Universität Oberta de Catalunya. 10.000 Ferienapartments entsprechen 50.000 Betten. Das ist ein Drittel der Übernachtungskapazität der Stadt. Dass in 3 Jahren so viele neue Hotels gebaut werden, um das aufzufangen, ist so gut wie unmöglich.
Soweit unser Wirtschaftsblog mit Julia Macher. Pflegekräfte dringend gesucht. Eine Stellenanzeige, die wohl so fast jedes Seniorenheim in Deutschland aushängen hat. Die Personalnot ist groß, keine Frage. In Dortmund gehen die städtischen Seniorenheime jetzt neue Wege. Sie haben ein Ausbildungshaus mit 32 Betten eingerichtet, das von den Pflegeschülerinnen und Schülern eigenverantwortlich geleitet wird. Die Auszubildenden übernehmen dort im Wechsel die verschiedenen Aufgaben von Schichtleitung bis zur Essensausgabe. Sonja Gerhard hat sich vor Ort mal für unsere Deutschlandreportage einen Eindruck verschafft.
Herr M. hat gestern nicht gut geschlafen, war wach um 3 Uhr, hat Novalgien bekommen.
Omnia Guesap leitet heute die Frühschicht. Gemeinsam mit anderen Pflegeschülerinnen und einigen Ausbilderinnen sitzt die 21-Jährige im Besprechungszimmer. Omnia ist im 2. Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Im Ausbildungshaus der Dortmunder Seniorenheime kümmert sich die zierliche junge Frau mit den freundlichen dunklen Augen heute um die Schichtübergabe und teilt ihre Kolleginnen für die jeweiligen Wohnbereiche ein.
Viola, gehst du nach oben heute? Ja. Weil gestern warst du unten.
Ich finde richtig gut, wenn ich Schichtleitung mache. Ich kann vieles lernen. Ich habe das oft gemacht, deswegen jetzt, ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe und so, aber ich weiß, wie kann ich mit das umgehen.
Ihr Selbstvertrauen bekommt Omnia vor allem dadurch, dass sie als Pflegeschülerin im Ausbildungshaus von Anfang an eigenständig arbeiten durfte. Bei Fragen und Unsicherheiten stehen ihr und den anderen Auszubildenden examinierte Pflegefachkräfte ständig zur Seite.
Ich würde jetzt zum Beispiel bei dir Blutzucker messen und Schritt für Schritt auch erklären.
Jacqueline Stepniak steht kurz vor ihrem Examen zur Pflegefachkraft. Die 29-Jährige will mit Omnia nochmal Details einer Blutzuckermessung durchgehen. Die Kollegin ist dabei ihre Testperson. Die beiden Pflegeschülerinnen haben sich in eine gemütliche Sofaecke zurückgezogen.
Es piepst jetzt einmal. Tat's weh?
Ja.
Echt? So, den Finger streifen, nicht drücken.
Miteinander üben, sich über einzelne Aufgaben austauschen. Auch dafür haben die beiden Auszubildenden während ihrer Schicht Zeit.
Dadurch, dass wir ja so viele Schüler im Dienst sind, können wir uns da gut aufteilen. Oder halt bei der Übergabe auch sagen, so, hey, ich möchte heute mal das und das ausprobieren. Wer könnte das mit mir machen halt, dass wir da uns auch die Zeit nehmen können.
Haben Sie eigentlich Hunger so langsam? Was meinen Sie, wenn ich Ihnen ein bisschen Essen hier hinstelle, vielleicht kommt der Appetit?
Ja, das können Sie mal versuchen.
Jacqueline und Omnia schauen als nächstes nach dem Bewohner, dem es momentan nicht gut geht. Sie werden dabei begleitet von Isabella Barz.
Der Arzt kommt morgen, der schaut nach Ihnen wegen Ihrem Schwindel. Und dann hoffen wir, dass es ganz schnell auch wieder besser wird. Ne?
Ja, hoffen wir.
Isabella Barz ist eine von 10 Praxisanleiterinnen im Dortmunder Ausbildungshaus. Das sind Fachkräfte, die den Pflegeschülerinnen ständig zur Seite stehen.
Man dokumentiert das, auch mit den Schülern bespricht man das. Klar ist in dem Sinne dann auch wichtig, dass die Schüler wissen, Schwindel in erster Linie Getränke anreichen, Wegbegleitung, also Sturzprophylaxe. Andererseits müssen wir natürlich dann auch irgendwann den Arzt informieren, dass vielleicht auch der Medikationsplan abgeglichen wird. Das haben wir dann heute Morgen schon gemacht.
Das Konzept des Ausbildungshauses überzeugt Isabella Barz.
Man hat mehr Zeit. Ne? Man kann wirklich, Omnia und ich haben heute eine 1:1-Betreuung. Ich laufe mit ihr mit, wir machen alles gemeinsam. Früher in den anderen Häusern war es halt so, die Praxisanleitung war halt auch oft in die Pflege mit eingebunden. Das mit den Azubis lief so nebenher. Das ist halt hier nicht so.
Sie selbst kennt das Modell von Beginn an. Vor 3 Jahren starteten die städtischen Seniorenheime in Dortmund mit dem Versuch einer Ausbildungsstation, die von Pflegeschülern eigenständig geführt wurde. Die Umsetzung wurde so erfolgreich, dass nun ein ganzes Ausbildungshaus eingerichtet wurde, erzählt Isabella Barz.
Ich habe ja hier auch meine Ausbildung gemacht in dem Haus, hatte auch mein Examen und kenne auch das alte System. Und ich habe dann auch direkt gesagt, wenn ich mal ausgelernt bin, ich möchte unbedingt Praxisanleiter werden und hier arbeiten.
Die Praxisanleiterinnen, wie Isabella Barz, sind nicht wie sonst üblich in Schichten für die Versorgung der Bewohner mit eingeteilt. Sie sind gezielt für die Begleitung der Pflegeschülerinnen verantwortlich. Dafür haben die städtischen Seniorenheime ihr Personal umverteilt. Anfangs gab es viel Skepsis, ob die Idee aufgehen würde, gibt Kai Rasch zu, der Leiter des Ausbildungshauses.
Wir hatten Bedenken, dass Auszubildende das Projekt nicht mitziehen. Wir hatten Bedenken, dass Bewohner sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich von Auszubildenden die ganze Zeit versorgt werde. Dass Angehörige sagen, ich möchte das nicht. Daraus hat sich auch Skepsis ergeben, die sich aber komplett in Luft ausgelöst hat.
Die nächste Zahl, die 64.
In einem großen Saal mit Blümchentapete und einem Flügel in der Mitte sitzt eine Gruppe Senioren auf dunklen Holzstühlen an einem langen Tisch und spielt das Lotteriespiel Bingo. Mit dabei sind die Pflegeschülerinnen Jacqueline und Omnia. Auch die Freizeitgestaltung im Haus gehört zu ihren Aufgaben.
Vielleicht wird's ja besser mit der 66.
Hier.
Oh. Ja. Frau Gatzer, die 66 ist dabei.
32 Bewohnerinnen und Bewohner leben im Ausbildungshaus. Margret Gatscher ist seit einem halben Jahr hier. Die 78-Jährige und ihre Angehörigen haben keine Bedenken, dass sie hier hauptsächlich von Azubis versorgt wird. Im Gegenteil.
Wir müssen es ja auch lernen, ne? Wie die Patienten, sag ich mal, so ticken, wie man die annimmt. Ne? Meine Kinder sind mit mir zufrieden mit dem Haus. Ja, ich fühle mich auch wohl. Ja, fühle mich angenommen, aufgenommen, ernst genommen.
Sollen wir direkt in den Speisesaal gehen? Ja, ne? Ist ja jetzt auch langsam die Zeit.
Während Margret Gatscher von Pflegeschülerin Omnia zum Mittagessen in den Speisesaal begleitet wird, zieht sich Jacqueline Stepniak ins Besprechungszimmer zurück.
Also ich bekomme ja quasi einen Bewohnernamen gesagt halt. Geht es denn dann sofort los mit dem Schreiben oder habe ich dann erstmal so Vorbereitungszeit? Ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft.
Also das läuft so ab, dass du am ersten Tag halt dieses und den Maßnahmenplan schreibst.
Mit einem Aktenordner setzt sich die 29-Jährige an einen Tisch und geht mit 2 der Praxisanleiterinnen Fragen durch, die Jacqueline vor ihrer Abschlussprüfung noch beschäftigen. Auch dafür ist während der Schicht Zeit.
Hast du dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, die Informationen zu holen?
Okay.
Genau.
Die städtischen Seniorenheime in Dortmund als Betreiber des Ausbildungshauses haben erkannt, wie wichtig es ist, attraktive Bedingungen zu schaffen, damit die angehenden Pflegekräfte die 3-jährige Ausbildung auch zu Ende bringen. Laut Statistischem Landesamt ist die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung in NRW mit 40% viel zu hoch. Angebote wie die des Ausbildungshauses steuern dem entgegen, ist Pflegeschülerin Jacqueline Stepniak sicher.
Das Größte, was ich hier lernen konnte, ist halt so punkto Selbstständigkeit. Also weil man ja halt viel selbstständiger ist als auf den normalen Wohnbereichen als Schüler. Ich glaube, da hat mir die Ausbildungsstation echt viel weitergeholfen. Also mittlerweile mache ich die Schichtleitung auch komplett alleine und brauche kaum noch mehr so Rückfragen zu stellen. Und das gibt mir natürlich auch jetzt Sicherheit. ja, dass ich jetzt bereit bin, ins Berufsleben zu gehen.
Und diesen Weg will die junge Frau auf jeden Fall weitergehen.
Halten Sie meine Hand schön fest. Gleich ist er auch wieder aufgewärmt.
Ja, ich merke schon, von der Vorderrad schon wärmer.
Für mich ist das einfach der schönste Beruf. Ich gehe gerne zur Arbeit. Natürlich spielt da auch eine große Rolle, was für ein Team man hinter sich stehen hat. Halt. Aber für mich ist das einfach total erfüllend und ja, ich liebe es einfach.
Vor Einführung des neuen Konzeptes habe er vielleicht 5 Bewerbungen pro Jahr für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft auf den Tisch bekommen, sagt der Leiter der Einrichtung Kai Rasch. Heute seien es 10 pro Woche. Und auch in der Pflegebranche stoße das Konzept auf Interesse.
Wir werden schon beobachtet. Also so, dass man halt eben hinter die Kulissen sehen will und sich das Ausbildungshaus ansehen möchte, sich das Konzept mit uns zusammen durchsprechen möchte, das erleben wir schon.
Du hast jetzt die Mittagsmedikation vorbereitet, ne?
Genau, der hat jetzt seine Morgensmedikation eingenommen. Die hat er ja heute Morgen verweigert.
Die 21-jährige Omnia Guessab kontrolliert zum Ende ihrer Schicht die vorbereiteten Medikamente, bevor sie gleich an die Bewohner verteilt werden. Neben ihr steht eine Praxisanleiterin zur Absicherung. Den Pflegeschülerinnen gefällt die Selbstständigkeit im Dortmunder Ausbildungshaus bei gleichzeitig engmaschiger Betreuung durch erfahrene Fachkräfte. Auch Omnia, die bald ins letzte Lehrjahr kommt.
Ich finde mich richtig bereit für meine Prüfung. Und als Schichtleitung habe ich viel gelernt. Wenn zum Beispiel ein Bewohner wieder ins Haus kommt vom Krankenhaus, da gibt es Entlassungsbericht, du musst Apotheker, Medikamente, also viel gelernt. Und ja, finde ich richtig schön.
Pflegeausbildung attraktiver machen, das war heute unsere Deutschland-Reportage aus Dortmund von Sonja Gerhardt.
Die ARD-Infonacht.
Um gleich 23.51 Uhr jetzt mit unserer nächsten Kategorie.
Kultur.
Ein trockenes Thema, verstaubte Protokolle, sterile Konferenzsäle, all das klingt erstmal nicht nach Filmstoff, das einem zum Lachen bringt. Es geht um die KSZE-Konferenz von 1975. Kann eine Dokumentation darüber trotzdem unterhaltsam sein? Der Helsinki-Effekt versucht genau das, mit KI-generierten Stimmen, absurden Archivdetails und einem feinen Gespür für die Kunst der langsamen Diplomatie. Erzähler der deutschen Fassung ist Schauspieler Bjarne Mädel. Florian Schmidt stellt uns den Film vor.
Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jahrhunderts die höchsten Vertreter von 8 sozialistischen und 27 kapitalistischen Staaten zu einer bisher einzigartigen Konferenz in Helsinki versammelt.
Verhärtete Fronten im Kalten Krieg. Kaum Kommunikation zwischen Ost und West. Das soll in Helsinki anders werden. Doch statt dramatischer Reden oder geheimer Deals erleben wir einen zähen Prozess voller Formalitäten, Eitelkeiten und minutiös durchgetakteter Protokolle. Der Helsinki-Effekt erzählt davon. Lakonisch, satirisch, pointiert.
Dies ist ein Film in 12 Kapiteln. Über die Kunst der langsamen Diplomatie. Über eine banale Konferenz, die alles veränderte. Und darüber, dass man sehr falsch liegen kann.
Mit kunstvoll montiertem Archivmaterial und teils absurden Zitaten aus offiziellen Gesprächsprotokollen lässt Regisseur Arthur Frank Geschichte neu aufleben. Oder besser, neu vertonen. Die Stimmen der damaligen Mächtigen von Brezhnev bis Kissinger wurden per KI zum Leben erweckt.
When I got home last night, my wife showed me a picture in the paper. She said, Dr. Kissinger has lost weight. I said no. It is something in the photograph.
Your wife is a great diplomat.
Ob Komplimente über die Gewichtsabnahme politischer Gegenspieler oder Redebeiträge, die auf die Sekunde genau gestoppt wurden. Der Film zeigt, dass große Weltpolitik auch ein Stück weit Zirkus sein kann.
Die Sowjets hingegen waren nicht so scharf auf das Konzept der Freiheit. Und so rangen sie mit den westlichen Ländern fast 2 Jahre lang um jeden Vorschlag, jedes Wort und Komma.
Doch genau darin liegt der Reiz. Der Helsinki-Effekt macht aus einem vermeintlich spröden Thema eine unterhaltsame Doku voller kluger Ironie.
Okay, wenn Sie bis jetzt noch nicht eingeschlafen sind, folgen Sie mir bis zum Ende. Denn ich werde jetzt versuchen, die Schlussakte von Helsinki zu erläutern. Das Kernstück dieses scheinbar endlosen Zirkus.
Aus hunderten Stunden Archivmaterial formt Frank ein präzises politisches Porträt. und gleichzeitig eine Slapstick-Choreografie der Macht. Staatschefs steigen in einem elegant geschnittenen Ballett aus Limousinen, lachen, scherzen. Vor allem der feixende Brezhnev bleibt im Gedächtnis. Der Helsinki-Effekt erzählt große Politikgeschichte überraschend leichtfüßig, ohne je ins Lächerliche abzurutschen. Wenn so Geschichtsunterricht aussähe, würden vermutlich alle freiwillig in diesen Kurs gehen.
Es ist unmöglich, mit absoluter Sicherheit zu sagen, welche Bedeutung die Schlussakte von Helsinki für Europa hatte. Aber was außer Frage steht, die Skeptiker, die Kritiker, die Zyniker hatten sich geirrt. Denn in den Jahren nach Helsinki begann etwas Seltsames zu geschehen. Überall in Osteuropa bildeten sich Dissidentengruppen. Und sie forderten von ihren Regierungen die Einhaltung des Abkommens, das sie unterzeichnet hatten.
Eine Konferenz, die viele damals nicht ernst nahmen und die doch den Grundstein legte für Menschenrechte, Transparenz und letztlich das Ende des Eisernen Vorhangs. Der Helsinki-Effekt ist ein Film, der zeigt, Politik muss nicht laut sein, um wirksam zu werden. Sie kann auch langsam, absurd und dabei erstaunlich unterhaltsam sein.
Florian Schmidt über Der Helsinki-Effekt, jetzt neu im Kino.
Standpunkte.
SPD-Chef Klingbeil und Verteidigungsminister Pistorius haben sich von dem außenpolitischen Grundsatzpapier prominenter Sozialdemokraten abgegrenzt. Der frühere Fraktionschef Mützenich, der Außenpolitiker Stegner und andere SPD-Mitglieder hatten die höheren Ausgaben für Verteidigung und die Aufrüstungspläne kritisiert und verlangten, mit Russland das Gespräch zu suchen. Unser Gastautor heute ist der Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischauer. Er sagt, das sogenannte Manifest offenbart grundlegende Probleme.
An der Spitze der Bundesregierung heißt es, das Papier zeuge von Realitätsferne. Aber es ist nicht realitätsfern. Die Autoren kennen die Lage in der Ukraine sehr genau. Sie sehen zu, wie Wladimir Putin jeden Tag Männer, Frauen und Kinder zermatschen lässt. Es ist ihnen egal. Das ist die Wahrheit. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat jetzt reagiert und neue Waffen und mehr Geld für die Ukraine angekündigt. Er will den Eindruck zerstreuen, dass man auf die SPD nicht mehr setzen könne. Das Problem ist nur, es ist ja nicht irgendjemand in der SPD, der das Papier aufgesetzt hat. Wäre es nur Ralf Stegner, der Versprengte aus Bordesholm, dann könnte man sagen, na ja, der Stegner halt. Es stammt in wesentlichen Teilen aus der Feder von Rolf Mützenich und damit dem Mann, der bis vor kurzem als Chef der SPD-Fraktion im Bundestag der zweitmächtigste Mann im Land war. Man muss es so hart sagen. Eine SPD mit diesen Leuten ist ein Sicherheitsrisiko. Wäre ich bei der CDU, würde ich sagen, das ist der Bündnisfall.
Der Fokus-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischauer. Nach einer Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf ihrer Internetseite scheint die Regierungskoalition nicht bedroht zu sein.
Gut für Klingbeil, dass das Manifest die Regierungsarbeit bislang nicht zu belasten scheint. Die Union hat beschlossen, das Papier zu ignorieren. Bundeskanzler Merz von der CDU sagte, er setze darauf, dass die Einigkeit in der Regierung bezüglich der Unterstützung der Ukraine bestehen bleibe.
Der Weser-Kurier aus Bremen findet, die SPD muss schauen, in welche Richtung sie gehen will.
Will sie mit Linkspartei, dem BSW oder der AfD um die Gunst der Putin-Versteher buhlen? Oder möchte die SPD die Mitte der Gesellschaft ansprechen und irgendwann wieder mehr als 20% der Stimmen holen? Allerdings steht zu befürchten, dass es für die älteste deutsche Partei an den Rändern wenig zu gewinnen gibt.
Die Frankfurter Rundschau vermutet, dass die Debatte mehr mit den eigenen Befindlichkeiten zu tun hat und davon geht auch die Saarbrücker Zeitung aus.
Das Papier richtet sich sehr wohl gegen Klingbeil persönlich. Und es geht um die, die meinen, noch eine Rechnung offen zu haben. Der Parteichef sollte diese Debatte daher jetzt nutzen, um nach seinen personellen Entscheidungen nun auch inhaltlich Führung zu zeigen. Es bedarf einer sehr klaren Absage an jene, die die Zeit zurückdrehen wollen.
Im Kommentar auf der Homepage von NTV heißt es, das Grundsatzpapier erweise der Debatte einen Bärendienst.
Offenkundig muss man immer wieder klar machen, mit wem es die Ukraine und ihre Unterstützerstaaten zu tun haben. Jede Relativierung von Putins Ruchlosigkeit, das Behaupten ausgebliebener, tatsächlich aber vergeblicher diplomatischer Bemühungen, das Raunen über kriegswütige Kräfte in der deutschen Politik und Wirtschaft, all das verzerrt und vergiftet die Debatte. Mützenich, Stegner und Co. fordern richtigerweise, dass die so wichtige Diskussion über Aufrüstung und militärische Konfrontation mit Respekt und frei von persönlichen Anwürfen geführt werden kann. Sie selbst haben die Chance dazu mit ihrem hochtrabenden Manifest ein Stück weit vertan. Aber wie dieser so existenzielle Streit in der Sache angefangen hat, so muss er ja nicht enden. Es lohnt sich schließlich immer, über Frieden zu reden.
Und das waren unsere Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Diane Batani. Sie hören die ARD-Infonacht gleich mit unseren nächsten Nachrichten in etwa einer halben Minute.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien hat die Fluggesellschaft den Tod von 241 Insassen bestätigt. Es gebe nur einen Überlebenden, schrieb Air India im Kurzmitteilungsdienst X aus London, Franziska Hoppen.
Der Überlebende ist ein Brite, der aus Indien stammt. Noch bevor die Airline die Todesfälle bestätigte, drückte Premierminister Keir Starmer seine Anteilnahme aus. Er spreche nun für das ganze Land, so Starmer. Die Gedanken seien bei all jenen britisch-indischen Familien, die von dem Flugzeugunglück betroffen sind. Warum nun eine Maschine verunglückte, bleibt unklar. Die Suche nach der Unfallursache werde dauern, so Starmer weiter. Außerdem kündigte die britische Flugunfallbehörde AAIB an, ein eigenes Team nach Indien zu schicken, um die Ermittlungen vor Ort zu unterstützen.
Die Gesundheitsminister der Länder wollen das sogenannte begleitete Trinken abschaffen. Sie rufen den Bund dazu auf, das Jugendschutzgesetz zu ändern, wonach Jugendliche in Begleitung von Sorgeberechtigten bereits ab 14 Jahren Alkohol trinken dürfen. Appelle allein würden am Alkoholmissbrauch nichts ändern, so die Begründung. Der Vorstoß der Minister geht auf eine Initiative von Mecklenburg-Vorpommern zurück. Zwei Tage nach dem Amoklauf in Graz hat die österreichische Polizei weiterhin keine Anhaltspunkte für ein Motiv. Laut Landeskriminalamt Steiermark hatte der Täter zu 9 von 10 Opfern keine nähere Beziehung. Aus Wien, Silke Hane.
Eine getötete Lehrerin habe der 21-jährige Täter zwar gekannt, ob das eine Rolle gespielt hat, ist aber unklar. Im privaten Umfeld hat der Täter den bisherigen Ermittlungen zufolge keinen Ärger oder Unmut über seine ehemalige Schule geäußert. Nach ersten Vernehmungen beschreibt die Polizei den Täter als introvertierten Menschen, der nicht an Unternehmungen im echten Leben teilhaben wollte. Stattdessen habe er sich in die digitale Welt zurückgezogen und dort Ego-Shooter-Spiele gespielt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der U21-Europameisterschaft klar gewonnen. Die DFB-Junioren unter Trainer Antonio Di Salvo schlugen Slowenien mit 3:0. Alle drei Tore schloss Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart. Nächster Gegner der Deutschen ist Tschechien. Das Spiel findet Sonntagabend statt. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht ist es über